Du hörst Unverkennbar, den Podcast für Solounternehmerinnen, die unverkennbar sein wollen, mit mir, Angelika Färber. Hier erfährst du mehr darüber, wie du dein Business erfolgreich positionierst und dich so nach außen zeigst, dass du einen bleibenden Eindruck hinterlässt, bei deinen Lieblingskunden ins Schwarze triffst und so die passenden Kunden von sich aus auf dich zukommen. Du bekommst immer wieder neue Denkanstöße zu den Themen Positionierung und zu deinem Marketing und deiner Kundengewinnung, die dir helfen werden, dich von der grauen Masse zu unterscheiden, sodass deine Kunden dich als die richtige Anbieterin für sie erkennen. Hallo und herzlich willkommen zur 18. Episode des Unverkennbar-Podcasts. Heute habe ich mir mal wieder einen Gast eingeladen. Und zwar spreche ich mit Felix Brodbeck, dem Gründer und Geschäftsführer von besserekunden.de. Felix und sein Team haben sich auf die Erstellung von Websites für Solo-Selbstständige spezialisiert, die eine Website wollen, die sie mit ihrer Zielgruppe ins persönliche Gespräch bringt. Ja, und wir haben darüber gesprochen, was eine gute Website überhaupt ausmacht, was man unter Website-Shame versteht, wie man den bekommt und wie man den wieder los wird, ob man seine Website ja selber machen sollte oder kann als Solounternehmer oder ob man sie doch besser gleich in professionelle Hände gibt, was von Baukästen zu halten ist, ja, was es sonst für Fehler gibt, die man beim Erstellen seiner Website vermeiden sollte. Also auf jeden Fall ein Gespräch vollgepackt mit Infos zum Thema Website für Solounternehmerinnen. Und deswegen empfehle ich dir, bleib jetzt unbedingt dran. Und ja, ich würde sagen, wir starten einfach mal mit dem Gespräch. Ja, hallo Felix. Schön, dass du heute dabei bist im Unverkennbar-Podcast.
Hallo Angelika, ich freue mich, dabei sein zu dürfen.
Ja, also bin auch jetzt schon sehr gespannt. Das Thema Website ist ja eigentlich für uns Solo-Unternehmer, ja, ich sag mal, elementar Dauerbrenner. Also ich meine, für welchen Unternehmer nicht, aber gerade für uns Solo-Unternehmer. Und du sagst ja, also du hilfst Solo-Unternehmern, ja, dass sie letztlich mit ihrer Website erreichen, dass sie mit ihren Kunden, mit ihrer Zielgruppe ins persönliche Gespräch kommen. Warum ist das denn so wichtig, ins persönliche Gespräch zu kommen mit den Kunden?
Ja, gerade viele Solo-Unternehmer und Unternehmerinnen sind ja auch Dienstleister. Und das heißt, die Leistung, die sie anbieten, ist ja oft auch ein bisschen komplexer. Sprich, es ist nicht möglich, das irgendwie direkt über die Website zu verkaufen. Also du kannst jetzt nicht irgendwie einen Warenkorb bei dir in der Website einrichten und die Leute kaufen dann irgendwie deine Dienstleistung. Das heißt, bevor eigentlich jemand zum Kunden von dir wird, steht eigentlich immer ein persönliches Gespräch. Und gerade in diesem Markt ist es dann natürlich wichtig, eigentlich eine Website zu haben, die dich mit deiner Zielgruppe ins persönliche Gespräch bringt. Genau.
Ja, das kann ich bestätigen. Also das wäre schön, wenn man sagen könnte, hier einmal für das Mentoring-Paket bitte einmal hier in den Warenkorb legen. Aber so funktioniert es halt natürlich nicht. Ne? Also ja, es ist halt kein kleines Gimmick wie bei Amazon, was man sich mal eben irgendwie bestellt. Ne?
Nee. Es hängt auch immer ein bisschen mit der Preisklasse ab. Ja. Also je günstiger vielleicht es ist, was du anbietest, und gerade wenn es vielleicht ein digitales Produkt ist oder sowas, dann kannst du das natürlich schon auch irgendwie online verkaufen. Mhm. Aber je mehr es irgendwie auch in Richtung Beratung geht, je individueller so eine Leistung oder so eine Lösung wird, die man anbietet, desto wichtiger wird natürlich auch ein persönliches Gespräch davor.
Mhm. Ja. Ja, aber mal so ganz ketzerisch gefragt, kann eine Website überhaupt Kunden gewinnen? Ja, ich meine, oder muss das nicht der Mensch dahinter immer noch machen? Muss nicht der Mensch dahinter letztlich dann auch das persönliche Gespräch führen?
Ja, also wenn du physische Produkte verkaufst, dann geht es auf jeden Fall. Ne? Deswegen sind ja Online-Shops auch so erfolgreich. Aber wenn es halt um eine Dienstleistung geht, wie Beratung, Coaching oder irgendeine Art von Wissenstransfer im Allgemeinen, dann kann eine Website natürlich nicht direkt Kunden gewinnen. Die Aufgabe der Website ist halt dann wirklich eigentlich dieses persönliche Gespräch, diesen persönlichen Kontakt anzubahnen. Also dass deine Zielgruppe quasi diesen Wunsch entwickelt, mit dir in ein persönliches Gespräch zu gehen. Das ist dann die Aufgabe einer Webseite. Also nein, die Webseite kann dann nicht direkt verkaufen. Meine ketzerische Antwort.
Ja, würde ich auch so sehen. Ich finde, also wie ich drauf kam, ist auch einfach, weil es gibt halt auch Leute, die eine Website noch eher wie so eine digitale Visitenkarte einfach behandeln. Ich kann mich da an jemanden erinnern. Ich war da mal in einem Seminar von einer, die war, glaube ich, witzigerweise auch noch im Bereich Akquise unterwegs, und die hat tatsächlich gesagt, ja, also Websites ist doch total unwichtig, so ungefähr war der Tenor. Also sie hätte noch nie über ihre Website irgendwie oder einen Kunden gewonnen. Und dann habe ich mir hinterher ihre Website angeschaut, habe gedacht, ja, das wundert mich jetzt ehrlich gesagt nicht so. Aber das ist dann natürlich, ja, hat dann vielleicht auch jemand einfach das Potenzial nicht erkannt, was da drin steckt, wenn man es richtig macht. Ne?
Ja, also ich meine, es ist jetzt nicht irgendwie ein Gesetz, dass wenn du keine Webseite hast oder eine schlechte Webseite hast, dass du dann auch keine Kunden gewinnen wirst. Es gibt natürlich verschiedene Kanäle, über die man Kunden gewinnen kann. Allerdings steckt natürlich, wie du gerade schon gesagt hast, in der Webseite einfach jede Menge Potenzial drin. Und das kann man natürlich nutzen, aber man muss es auch nicht. Wir haben auch in der Vergangenheit einige Kunden gehabt, für die war jetzt die Webseite auch nicht so ausschlaggebend. Da ist es ein bisschen branchenabhängig auch. In manchen Branchen geht einfach wahnsinnig viel über persönlichen Kontakt. Ja.
Das stimmt. Also das ist natürlich, macht es dann sehr viel leichter. Wobei ich sagen muss, also selbst, also ich kann das jetzt nur aus meiner Erfahrung sagen, aber wenn ich jetzt irgendwie einen Tipp bekomme von jemandem, ja, also ich suche jetzt jemanden, ja, schau dir doch mal den oder die an, mit der habe ich gearbeitet, die ist super. Ich gehe trotzdem auf die Website, weil ich mir einfach für mich in meinem stillen Kämmerlein mich damit halt auch nochmal beschäftigen möchte und mir auch nochmal so ein, also das ist für mich einfach wichtig als Interessent, um mir da noch so ein kompletteres Bild von jemandem machen zu können.
Ja, absolut, das mache ich auch so. Also wenn ich irgendwo Interesse an einer Person zeige, weil ich mit dem oder mit ihr zusammenarbeiten möchte, dann gucke ich auch definitiv auf die Webseite. Ja. Und wenn ich jetzt zum Beispiel nur ein LinkedIn-Profil finde, dann schaue ich mir das auch an, aber ich bin dann schon noch ein bisschen enttäuscht, wenn es keine Website gibt. Und ich habe dann auch den Hang dazu, wenn ich jetzt keine Website finde, dann entsteht bei mir immer so ein bisschen der Eindruck, so ja gut, wenn die Person jetzt nicht mal eine Website hat für das Business, vielleicht ja. Macht man es ja dann auch gar nicht so ernst damit. Also gehört so ein bisschen zum guten Ton dazu sozusagen.
Ich habe an anderer Stelle gelesen über dich, dass du dich gerne mit Verkaufspsychologie befasst und ja, dass du auch ein Faible hast für, ja, für Verkaufspsychologie und für strategisches Webdesign. Mhm. Was ist genau strategisches Webdesign? Was ist damit gemeint und was macht das?
Also ich glaube, eine allgemeingültige Definition für strategisches Webdesign gibt es nicht. Deswegen sage ich jetzt einfach mal, was für mich heißt. Mhm. Also für mich ist es, dass du quasi deine Zielgruppe mit ihrem Bedürfnis nach einer Lösung für ihr Problem, das steht bei dir oder beziehungsweise bei strategischem Webdesign einfach im Fokus. Ne? Also einerseits erreichst du das natürlich hauptsächlich über die Inhalte auf deiner Webseite. Aber das Design, das kriegt dabei quasi eine unterstützende Rolle. Ne? Weil die Aufgabe ist dann halt, das Ganze halt zu betonen und die Aufmerksamkeit des Nutzers auch wirklich auf das Wesentliche zu steuern. Also ein gutes, das ist jetzt sehr abstrakt, was ich da sage, aber vielleicht ein gutes Beispiel ist, es ist ja sehr modern und sehr viele benutzen auf ihrer Website irgendwie auf der Startseite im Header einen Slider oder haben so ein Hintergrundvideo, was dann da irgendwie so läuft. Ne? Mhm. Aber wenn man mal ehrlich ist.
Total nervig.
Ja, genau. Es ist nervig, aber irgendwie machen es viele und viele sagen auch, hätte ich auch gern, weil machen ja alle so. Ne? Mhm. Aber letztendlich, wenn man mal ehrlich ist, ne, der Inhalt, der in so einem Slider drin ist oder in so einem Video ist, der ist jetzt nicht relevant für die Botschaft deiner Webseite. Ja? Und es lenkt eher den Besucher der Website ja von dem eigentlich wichtigen Inhalt ab, anstatt dass es diesen Inhalt unterstützt, unterstreichen würde. Ne? Und das sind dann einfach strategische Aspekte bei so einem Webdesign. Nehme ich jetzt hier einen Slider oder ein Video irgendwie Unterstützt das die Botschaft der Webseite oder schadet das ihr sogar eher? Ne? Das sind so strategische Aspekte, genau. Denn auch bei der Website gilt, der Köder muss dem Fisch schmecken und halt nicht dem Angler. Ne? Wenn du da jetzt ein cooles Video hast, dann freust du dich vielleicht, weil das halt irgendwie stylisch aussieht, aber letztendlich deiner Zielgruppe hilft das nicht wirklich dabei, weiter irgendwie die typische Frage, what's in it for me, zu beantworten. Mhm. What's in it for me ist quasi die englische Variante davon, was du für wen mit welchem Ergebnis machst und was ich davon habe. Mhm. Ne? Weil das ist ja auch, glaube ich, ganz viel dein Thema. Und das muss auf so einer Website unmittelbar klar werden. Und alles, was davon ablenkt, sollte überprüft werden, ob es nicht lieber entfernt wird.
Ja, also ich finde gerade mit diesem Slider, das finde ich ein super Beispiel. Also ich kann das jetzt auch aus meiner Nutzersicht sagen. Ich finde die total nervig. Es ist halt auch, wenn sich da irgendwo was bewegt, ob es jetzt ein Video ist oder so ein Slider, das lenkt halt irgendwie ab. Und es ist ja auch einfach kein natürliches, sag ich mal, Nutzerverhalten, dass jetzt jemand, wenn da jetzt jemand einen Slider hat mit so verschiedenen Bildern, wo vielleicht auch noch irgendwas draufsteht, dass man jetzt davor sitzen bleibt und dann wartet, bis dann wieder irgendwie das Bild kommt, wo irgendwie was draufsteht, was ich mir vielleicht merken muss. Ne? Mhm. Ja, also.
Mhm. Also so ein Slider ist auch manchmal ein Zeichen für eine noch nicht ganz ausgearbeitete Positionierung.
Stimmt, ja. Da kann man vielleicht manches mit überdecken.
Weil du dich nicht entscheiden kannst. Ja, genau, weil man sich da nicht entscheiden kann, was ist denn jetzt meine wichtigste Botschaft? Was möchte ich denn ganz oben auf meiner Website unterbringen? Ja, und deswegen bringe ich einfach mal mehrere Sachen unter. Ne? Aber das ist total kontraproduktiv, weil jetzt wird vielleicht jeder Slide hier, was weiß ich, 1,5 Sekunden oder 3 Sekunden eingeblendet, aber niemand geht doch auf eine Website und denkt sich, ah, ja, da ist ja jetzt Slider. Jetzt warte ich erstmal ab, bis das alles durchgelaufen ist und gucken wir das mal an. Nee, die Leute, die scrollen ja sofort weiter oder klicken direkt auf irgendeinen Link oder sowas, die sind dann sofort weg und die nehmen gar nicht irgendwie alles wahr, was in diesen Slidern irgendwie versteckt ist.
Ja. Ja. Was ich ganz witzig fand, ich habe gesehen, auf deinem LinkedIn-Profil, in deinem LinkedIn-Slogan hast du stehen, dass du das Mittel gegen Website-Shame hast. Genau. Und das finde ich einen sehr coolen, treffenden Begriff. Also ich kenne das, aber ich wollte es einfach jetzt gerne von dir mal hören. Was ist es für dich genau und wie fühlt sich das an?
Hm. Kennst du das, wenn dich jemand nach deiner Website fragt? Also zum Beispiel, du hast ein Gespräch gehabt auf irgendeiner Netzwerkveranstaltung und der sagt dann so, das klingt wirklich interessant, ja. Wie ist denn deine Website? Dann kann ich mir das ja da nochmal angucken, ne? Und dann fühlst du dich so ein bisschen ertappt und sagst ein bisschen widerwillig die Adresse deiner Website und sagst dazu, ja, aber nicht wundern, die Website, die ist gerade im Umbau. Ne? Das ist ein Paradebeispiel für Website-Shame. Und
man entschuldigt sich schon vorab für die Website. Ne?
Ja, genau. Und wenn man mal ehrlich ist, bei vielen ist natürlich, die Website ist nicht gerade im Umbau. Das ist leider aus Mangel von Zeit, ne, eine Dauerbaustelle. Ist auch nicht so, dass Webdesigner und Webentwickler so wie wir selbst vor Website-Shame irgendwie geschützt werden. Wir haben natürlich oft auch selber wenig Zeit, wenn wir für Kunden permanent arbeiten, auch mal an unserer eigenen Website zu arbeiten. Wir hatten selber ganz lange Website-Shame.
Ja, und das ist ja wahrscheinlich, ich meine, du siehst ja dann als Fachmann natürlich noch ganz andere Dinge, die jetzt vielleicht einem, der jetzt da nicht so der Experte ist, vielleicht gar nicht jetzt so direkt auffallen, ne? Aber du weißt, es ist nicht so, wie es sein sollte und fühlt sich damit dann schon schlecht.
Mhm. Genau.
Ja. Also du hast ja jetzt gerade eine Ursache genannt von Website Shame, also dass man halt vielleicht einfach die Zeit nicht hat, ja, oder ja, vielleicht dann auch, weil man halt natürlich anderen Dingen den Vortritt gibt oder geben muss. Was gibt es da sonst vielleicht noch für Ursachen, wenn die Website einfach irgendwie, ja, krumm ist?
Ja, also ganz oft ist es so, man hat irgendwie sein Business gegründet und brauchte dann irgendwie damals schnell eine Website. Und vieles war dann irgendwie, also man hat wenig Zeit gehabt, um sich irgendwie um Inhalte und Struktur wirklich Gedanken zu machen und hat halt versucht, dieses Thema Website neben den ganzen vielen anderen Themen, die man natürlich bei so einer Unternehmensgründung oder Start in die Selbstständigkeit irgendwie auf dem Schirm haben muss, versucht, das möglichst schnell abzuhaken. Und jetzt ist man dann ein bisschen in sein Business reingewachsen und die Website passt dann gar nicht mehr so richtig zu einem. Ne? Vielleicht hat man in der Zwischenzeit mit dir zusammengearbeitet und hat seine Positionierung geschärft und dann spätestens dann merkt man so, ja, die Inhalte auf der Website, das passt nicht mehr so ganz. Ne? Was auch oft der Fall ist, man hat sich vielleicht die Website vor ein paar Jahren machen lassen und hat die, also man hat die nie wieder angefasst, ne? Und dann ist die einfach oft schon sehr alt und passt optisch nicht mehr, sieht nicht mehr modern und ansprechend aus und dann ist es halt irgendwann auch mal an der Zeit, irgendwie sowas wieder in ein modernes Design zu packen. Genau.
Was würdest du denn so sagen, was sind denn so die wichtigsten Kriterien, wo du sagst, das macht eine gute Website aus?
Ja, so eine gute Website ist eigentlich immer das Spiegelbild deines Businesses und deiner Positionierung. Ne? Weil hat man ja gerade irgendwie schon so mit dem Slider, wenn die Positionierung irgendwie nicht klar ist, dann wird halt auch irgendwie die Website nicht klar. Ne? Nur wenn das halt wirklich sitzt, dann kannst du auch eine richtig gute Website machen, die dich halt mit deiner Zielgruppe ins persönliche Gespräch bringt. Ja. Und das nächste wäre eigentlich, hatte ich vorhin auch schon kurz erwähnt, ist diese What's in it for me Frage, also was machst du für wen, mit welchem Ergebnis? Da geht es natürlich dann auch wieder um deine Positionierung und deine Zielgruppe. Das sind halt alles so Themen, die da stark ineinander greifen. Und ja, wahrscheinlich der letzte noch wichtige Punkt ist die richtige Dosis an Informationen. Weil was ich halt auch immer wieder sehe, ist, dass viele Webseiten erschlagen die Besucher mit, ja, einerseits zu viel Content und andererseits auch Inhalten, die viel zu beschreibend sind. Also das sind dann mehr Texte, die irgendwie ein Beispiel für das Fachwissen sind, das man hat. Ja? Aber keine Texte, die letztendlich irgendwie den Wunsch nach einem persönlichen Gespräch mit dir wecken. Und da brauchst du halt einfach die richtige Dosis an den Informationen. Genau.
Und gibt es irgendwas, was du jetzt sagen würdest, vielleicht auch so strukturell oder auch, ohne da jetzt zu sehr ins Detail zu gehen, weil bei Technik, aber was es so Dinge sind, die einfach wichtig sind, damit die Website gut wird?
Von der Technik her?
Ja, also sowohl vom Aufbau, also von der Struktur, also ich meine, da weiß ich nicht, gibt es ja auch bei Menüführung oder so, oder wie, weiß ich nicht, wie aufgeräumt ist es oder nicht, ne? Was man da jetzt machen sollte oder auch nicht, oder auch, ja, gibt es irgendwelche technischen Voraussetzungen, die einfach wichtig sind?
Also vom Aufbau und Struktur der Website her, was zum Beispiel so im Hauptmenü verlinkt ist, würde ich mal sagen, kann man als Faustregel sagen, man sollte die Inhalte in den Vordergrund stellen, die einerseits dem Besucher der Website die What's in it for me Frage beantwortet, dann Inhalte, die deine Kompetenz unterstreichen und was noch? Ja, Vertrauen aufbauen. Ja, das wären, glaube ich, so die drei wichtigsten Sachen. Man sieht mal öfters mal bei Unternehmenswebseiten, dass die dann sehr aufwendig gemachte Seiten haben über irgendwie die Historie des Unternehmens und sowas, ne? Das ist jetzt nichts, was irgendwie die What's in it for me Frage beantwortet. Das ist vielleicht was Vertrauen und Kompetenz bildet. Also Vertrauen vielleicht schafft, weil wenn es jetzt ein Unternehmen ist, was irgendwie schon seit über 100 Jahren besteht oder sowas. Aber ja, das steht bei vielen Webseiten zu sehr im Vordergrund, sowas. Und das würde ich eher ein bisschen in den Hintergrund stellen oder vielleicht sogar von Fall zu Fall auch mal in Frage stellen, ob es überhaupt notwendig ist, das so stark zu betonen. Ja, ja, und technisch gesehen sollte so eine Website natürlich heutzutage responsive sein. Das steht eigentlich außer Frage, aber in manchen Kreisen muss man es vielleicht nochmal ein bisschen betonen, dass es wichtig ist. Also eigentlich ist es ein absoluter Standard. Wir schreiben sowas zum Beispiel gar nicht mehr in unsere Angebote rein, dass so eine Website responsive ist, weil das ist normal. Also wenn du heute einen Fernseher kaufst, steht ja auch nicht mehr drauf, dass es ein Farbbild hat. Ne?
Ja, genau.
Also, dass es responsive ist und natürlich ist die Ladezeit ganz, ganz wichtig. Eine schnelle Ladezeit ist wichtig im mobilen Zeitalter. Und eine allgemein gute Usability, also dass der Nutzer eigentlich immer weiß, wo bin ich, wo kann ich hin und wo komme ich her? Also wenn er durch die Website navigiert, genau.
Ich sehe das manchmal auch, also selten, aber es kommt ja auch schon mal vor, dass Leute die einzelnen Menüpunkte relativ kreativ benennen. Ja, also irgendwelche, weiß ich nicht, irgendwelche Bezeichnungen da verwenden, wo ich jetzt gar nicht so genau weiß, was erwartet mich da. Das ist ja dann wahrscheinlich auch nicht so wirklich im Sinne der Usability, ne?
Nee, das ist nicht gut, weil es nämlich dem Grundsatz widerspricht, den ich gerade gesagt habe, wo bin ich und wo kann ich hin? Wenn da jetzt irgendwie so ein super kreativer Ausdruck ist im Hauptmenü, dann kann sich nicht jeder was darunter vorstellen. Also ich weiß nicht, was mich erwartet, wenn ich da draufklicke. Das heißt, ich weiß nicht, wo kann ich hin. Ne?
Also es sind dann schon eher so diese Standardpunkte, die man halt hat. Ne? Wenn die jetzt vielleicht auch für die meisten sagen, ist ja langweilig, aber da weiß ich, was ich kriege, wenn dann da steht, hier ist jetzt Start, hier ist jetzt über mich oder über uns von mir aus und Angebot oder... Also bei mir heißt es jetzt mit mir arbeiten. Das ist, hoffe ich, auch noch klar genug.
Das ist total klar, ja.
Ja. Ja. Ja, also was natürlich auch noch so eine Frage ist, die gerade uns Solo-Unternehmerinnen und Solo-Unternehmer oft beschäftigt, ist so dieses, soll ich die Website machen lassen, ja, wo ich dann vielleicht auch ein bisschen mehr Geld in die Hand nehmen muss, oder soll ich sie selber machen? Also kann man da sagen, was passt für wen oder wie würdest du das sehen?
Also wenn es jetzt um Unternehmen geht, das mehrere Angestellte hat, dann denke ich, macht es Sinn, die Website in Auftrag zu geben. Denn wahrscheinlich will sich halt einfach keiner von den Angestellten in seiner Freizeit irgendwie in diese Materie einarbeiten, um dann die Website halt irgendwie selber zu machen. Und ja, im Tagesgeschäft ist ja in der Regel auch wenig Zeit dafür. Ne? Bei Solo-Selbstständigen, da ist die Situation ein bisschen anders. Also wahrscheinlich bei vielen, auch nicht bei allen. Da ist halt natürlich irgendwie eine andere Motivation auch dahinter, sich in so eine Website, also in diese Materie Website selber machen, einzuarbeiten. Da setzt man sich es geht ja irgendwie ums eigene Baby, ja, ums eigene Business, ja. Und die Website ist sehr stark damit verknüpft. Also ist die Motivation halt auch durchaus da, sich mehr mit dieser Materie zu beschäftigen. Allerdings gibt es dann hier noch die Option, das Ganze komplett in Eigenregie zu machen. Oder sich halt jemanden an die Seite zu holen, der einen bei diesem Prozess halt professionell so unterstützt. Ne?
Also der einem dann quasi auch zeigt oder hilft, wie man es macht. Ne?
Genau.
Ja. Wenn jetzt ein Solo-Unternehmer sagt oder eine Solo-Unternehmerin, ich möchte das jetzt selbst machen, dann wäre also deine Empfehlung, dass er sich dann eher noch jemanden mit an die Hand holt, der ihn begleitet? Oder was müsste derjenige oder sie beachten?
Würde ich jetzt nicht pauschal beantworten. Die Frage, es kommt drauf an, wie fit man technisch ist, wie viel Lust man hat, sich in das ganze Thema auch einzuarbeiten, weil ich meine, Website machen ist teilweise eine ganz schöne Knobelaufgabe, da ist man dann oft an irgendeinem Punkt, wo was nicht klappt, so wie es klappen sollte, und dann muss man irgendwie viel rumprobieren, viel recherchieren und so weiter und so fort, bis man irgendwie den Fehler behoben hat oder so. Da muss man sich natürlich irgendwie bewusst sein. Ne? Und wenn man da nicht ganz so Bock drauf hat, dann holt man sich vielleicht lieber jemanden, der einen bei diesem Prozess unterstützt. Genau.
Was ich relativ häufig sehe, ist, dass Solo-Unternehmer diese Baukästen benutzen, ja, wie sie jetzt von Jimdo gibt es die oder Wix oder von 1&1 und wie sie da alle heißen. Also ich will jetzt um Gottes Willen keine Werbung dafür machen, aber ja, das ist natürlich erstmal eine sehr kostengünstige und auch von der Umsetzung her sehr einfache Lösung für Solo-Unternehmer. Wie stehst du denn zu diesen Lösungen?
Ja, also ich kenne jetzt diese, also ich kenne die natürlich alle namentlich, aber ich kenne diese ganzen Baukästen jetzt auch nicht im Detail. Also habe noch nie versucht, damit selber irgendwie Webseiten umzusetzen. Doch im Allgemeinen kann man sagen, stößt man halt mit solchen Baukästen doch auch mal schnell an die Grenzen des Machbaren, weil es natürlich geschlossene Ökosysteme sind. Und ja, bestimmte Funktionen und Design kann man halt nicht immer so umsetzen, wie man das will. Ne? Aber es hat trotzdem seine Daseinsberechtigung, weil irgendwie, gerade vielleicht, wenn man in die Selbstständigkeit startet und sehr aufs Budget achtet, dann kann man da natürlich also ziemlich schnell und low budget wirklich in Eigenregie seine Website erstmal aus dem Boden stampfen, ne? Also später und später, wenn der Rubel rollt, kann man sich ja immer noch irgendwie jemanden an die Seite holen, der einem dann wirklich auch ein schickes Design für so eine Website macht.
Also ich kann verraten, meine allererste Website, die war auch so ein Baukasten und ich hatte ganz schlimm Website-Shame.
Ja. Ja, also, ja, ist oft so, dass die nicht besonders gut aussehen.
Nee, also dass die nicht wirklich gut aussehen und man kann dann viele Dinge einfach nicht so umsetzen, wie man es möchte. Und dann hat man dann so eine halbgare Lösung und ja, genau, fühlt sich dann damit entsprechend. Also es war dann auch genauso, dass man so denkt oder ich so gedacht habe, ja, okay, muss jetzt auch keiner draufgehen auf die Seite. Ja, ich würde gerne noch mal kurz so auf dieses Thema Verkaufen draufkommen. Du hast eben schon so ein bisschen auch eigentlich gesagt, was man so nicht machen sollte oder was man vermeiden sollte, aber vielleicht können wir das noch mal so ein bisschen aus die Verkaufssicht oder auch die verkaufspsychologische Sicht mehr drehen. Was sind denn so die häufigsten Fehler, die du vielleicht jetzt eher bei Unternehmen oder auch gerade auch bei Solo-Selbstständigen auf Websites siehst, die sie dann besser vermeiden sollten zukünftig?
Ja, auch, also einer der größten Fehler ist natürlich, sich auf der Website nicht scharf zu positionieren. Ne? Wenn man dann irgendwie auf seiner Website auch so ein Bauchladen an Lösungen anbietet, dann ist das wirklich auch schnell kontraproduktiv. Also ich hatte zum Beispiel mal ein Beispiel, das ist mir so richtig im Gedächtnis geblieben, weil das so markant war. Das war eine Person, die hat einerseits, glaube ich, den Vertrieb von Möbeln angeboten und andererseits Managementberatung. Und das beides so auf einer Webseite. Und das, also ich fand das total verstörend irgendwie, weil ich mir dachte so, warum ist das? Das sind zwei komplett unterschiedliche Unternehmungen eigentlich, ja. Mhm. Warum packt man das auf eine Webseite? Ne? Das ist ein extrem Beispiel, aber man muss immer aufpassen, dass man sich da wirklich scharf positioniert. Also, und ja, es besteht vielleicht so ein kleiner Unterschied zwischen der Positionierung seines gesamten Businesses und einer Positionierung im Marketing. Und die Website würde ich jetzt diesen Marketingbereich unterordnen. Gerade online ist es anders als in der realen Welt, weil wir natürlich online die Möglichkeit haben, viel spitzere Zielgruppen zu erreichen, ja, als jetzt offline, wenn du irgendwie auf einen bestimmten Radius beschränkt bist oder sowas. Und es besteht natürlich auch online die Möglichkeit, mehrere Kanäle aufzumachen, in denen du mehrere Zielgruppen parallel und getrennt voneinander ansprechen kannst. Also das ist schon so, Marketing, Online-Marketing ist immer effektiver, also als Faustregel immer effektiver, je spitzer du eine Zielgruppe ansprichst. Und das ist oft ein Fehler, weil je mehr Zielgruppen ich anspreche, das zwingt mich ja dann auch in eine Situation, die Inhalte meiner Webseite viel stumpfer zu machen. Ja? Ein Beispiel dafür, das ist eigentlich mein Lieblingsbeispiel, ist, stell dir mal vor, du wärst Immobilienmakler und du würdest eine Wohnung verkaufen wollen und du hättest zwei verschiedene Interessenten. Das eine ist ein Single und das andere ist eine junge Familie mit Kind. Jetzt hast du die Begehung und du präsentierst die Wohnung und ja, vor der Haustür von der Wohnung ist ein Park. Ne? Du wirst ja wahrscheinlich, wenn du diesen Park anpreist, das dem Single oder der Familie ganz anders verkaufen. Dem Single wirst du sagen, ja, das ist ein toller Park, da kann man super joggen gehen, da gibt es ein Volleyballfeld und es gibt Flächen, auf denen man irgendwie grillen kann und es gibt viele, viele junge Menschen in ihrem Alter dort und so weiter und so fort. Ne? Und der Familie würdest du sagen, es ist ein verkehrsberuhigter Bereich, es gibt überall Zebrastreifen und es ist sowieso nur eine 30er-Zone und es gibt drei Spielplätze dort, ja. Also du verkaufst das gleiche Ding, du verkaufst den Park, aber mit ganz anderen Argumenten. Und so ist es natürlich auf der Website jetzt auch. Und wenn du jetzt versuchen würdest, diesen zwei verschiedenen Zielgruppen, der Familie und dem Single, diesen Park mit ein und denselben Argumenten zu verkaufen, dann müsstest du ja dich auf den gemeinsamen Nenner dieser Sache begnügen. Und ja, da bleiben dann, was da übrig bleibt, sind Argumente, die wenig schlagkräftig sein werden. Ja? Das ist also, ja, keine Ahnung, 1 Hektar Grünfläche, 27 Kilometer asphaltierte Wege und so, ne? Das ist halt, weil du willst ja dann auch keine Argumente bringen, mit dem du die andere Zielgruppe irgendwie vergraulen würdest.
Ja.
Deswegen ist es halt wichtig, auf einer Webseite sehr spitz zu sein. Ist natürlich kein Problem, wenn man mehrere Zielgruppen hat. Aber wenn du mehrere Zielgruppen hast, musst du die möglichst früh voneinander aufteilen. Ja? Mhm. Das machst du dann mit der Startseite. Die Startseite ist dann quasi eine Verteilerseite. Mhm. Und dann hast du pro Zielgruppe eine Unterseite. Und auf diesen Unterseiten sprichst du die jeweilige Zielgruppe sehr spezifisch an. Das ist absolut wichtig. Und das sehe ich oft, dass das irgendwie falsch gemacht wird. Und das Nächste sind, das hatte ich vorhin schon erwähnt, sind quasi Texte, die viel zu beschreibend sind und einfach nur quasi einen Wissenstransfer anbieten. Texte auf einer Website, die müssen einen emotional abholen. Ja? Ich muss letztendlich, was übrig bleibt, ist, hier ist was für mich, was mir dabei hilft, mein Problem zu lösen. Die Person, die diese Website betreibt, ist kompetent und diese Person ist mir auch sympathisch. Und was dann daraus entsteht, ist letztendlich das Vertrauen und hoffentlich auch der Wunsch, halt mit dir in persönlichen Kontakt zu kommen. Ne? Eng damit verwandt ist dann auch noch der Fall, dass viele, das ist jetzt egal, ob Unternehmen oder Solo-Selbstständige, sich auf der Webseite selbst ins Rampenlicht stellen. Ne? Mhm. Aber das ist ein sehr häufiger Fehler. Im Rampenlicht der Website, also die Website ist nicht die Bühne, auf der du dich irgendwie präsentierst. Ja? Mhm, das ist nicht irgendwie dein Showroom, irgendwie, wo du sagst, wie toll du bist, jetzt um es mal ganz platt zu sagen. Sondern im Rampenlicht von einer guten Webseite sollte wirklich immer deine Zielgruppe mit ihren Bedürfnissen stehen. Ja,
ja, das finde ich ein sehr schönes Bild. Also das fällt mir auch oft auf. Also da kann man vielleicht dann einfach mal durchzählen, wie oft schreibt man auf der Website ich. Und ich habe mir jetzt keine Faustregel überlegt, aber wenn man da, weiß ich nicht, schon auf der Startseite irgendwie 50 Mal ich stehen hat, dann ist das wahrscheinlich eher schwierig.
Ja, ich mache das tatsächlich. Wenn ich Texte für unsere Website schreibe, ich gucke am Ende, wie oft schreibe ich ich, wir versus du und dir.
Ja.
Also man sollte definitiv öfters du und dir schreiben oder sie und ihnen, je nachdem.
Ja, ja. Das fand ich jetzt auch ganz interessant, was du gesagt hast mit diesem, ja, man kann natürlich zwei Zielgruppen haben, aber man muss sie früh trennen. Ne? Und das ist ja das, was ich auch eigentlich immer sage. Also ich sage jetzt auch, du musst jetzt oder du darfst jetzt als Unternehmer nicht nur eine Zielgruppe haben, das wird auch oft missverstanden, aber man muss sich einfach klar machen, dass wenn ich unterschiedliche Zielgruppen habe, dass ich dann für jede dieser Zielgruppen auch, dass ich die auch im Marketing dann separieren muss, dass ich für die, also es fängt auf der Website an, aber das geht ja noch weiter, ich muss für die eigenen Content machen, weil die andere Themen interessieren. Ja, ich sollte idealerweise, also wenn ich jetzt Blogartikel oder Podcast oder was auch immer mache, dann muss ich da für jede Zielgruppe zugeschnittene Inhalte machen. Dann sollte ich natürlich auch getrennte Newsletter haben. Und das ist einfach, glaube ich, das, was sich viele nicht klar machen, dass das halt auch natürlich im entsprechenden Mehraufwand bedeutet. Und dass es halt dann, weil es auch gerade für Solo-Unternehmer, es ist ja dann auch einfach oft ressourcentechnisch gar nicht möglich, dann halt sagen, nee, das versuche ich aber alles in einem Abwasch zu erledigen, so, ne, und versuche alle anzusprechen mit einer Sache. Und das ist halt genau das, wo es dann verwässert, ne?
Ja, absolut. Was
du auch gesagt hast, ja, ja. Also, und da, aber klar, man kann natürlich, das sieht man ja oft auf einer Website, dann auch so eine gute, wenn man da die Besucher gut führt, dann die Leute eben an ihre entsprechenden Stellen führen. Aber man hat ja dann immer noch trotzdem so auf der Startseite oben die Herausforderung, dass man da quasi, ich sage immer so, die Klammer präsentieren muss. Ne? So das, was beide noch genug anspricht letztlich, ne? Wenn ich mich entscheide, beides auf einer Website zu haben.
Ja, klar, da auf der Startseite, da musst du dann, das ist natürlich immer ein bisschen ein Kunststück, muss man manchmal ein bisschen Spagat machen.
Das Dach, ich nenne das gerne, ja, das Dach zu finden, ne? So den gemeinsamen Nenner irgendwo zu finden. Ja.
Genau, ich nenne es immer den gemeinsamen Nenner, genau.
Ja. Und das führt mich jetzt eigentlich auch schon zur nächsten Frage. Du hast sie eigentlich schon so teilweise beantwortet, aber das ist ja immer so ein Grenzfall. Also so diese Frage, okay, ich habe jetzt hier irgendwie zwei Standbeine. Woran merke ich denn, also vielleicht kannst du es nochmal, wir haben es eigentlich jetzt auch schon viel darüber gesprochen, aber nochmal so zusammenfassen. Woran merke ich denn, dass ich dann sage, nee, ich mache jetzt für dieses eine Standbein lieber eine eigene Website, die ich natürlich dann auch entsprechend betreuen sollte. Oder ich kriege das noch unter so einem gemeinsamen Nenner unter, auf einer Seite.
Ja, also das ist eine Frage, die ich oft höre, die auch oft diskutiert wird. Und das ist eine, je nachdem, wie man, für welche Antwort man sich entscheidet, hat das natürlich auch weitreichende Konsequenzen. Mhm. Also man muss sich natürlich bewusst sein, dass wenn ich sage, ich habe jetzt zwei verschiedene Zielgruppen und ich spreche die auf zwei verschiedenen Webseiten an, dass ich zwei Webseiten betreiben muss, zweimal Content produzieren muss und so weiter und so fort. Ne? Also ich habe wirklich sehr, sehr viel Arbeit. Aber auf der anderen Seite, wenn du es jetzt auf einer Website unterbringst und du dort die zwei Zielgruppen auch sehr stringent voneinander bespielen möchtest, bespaßen möchtest mit eigenem Content und sowas, hast du natürlich auch die gleiche Arbeit. Ne? Also es kommt letztendlich darauf an, wie stark diese Standbeine halt auseinandergehen. Also wenn es jetzt so ist wie mein Beispiel vorhin mit Möbelherstellung und Managementberatung,
ja, das ist
auf jeden Fall trennen. Ja. Ne? Wenn es jetzt Sachen sind, die eher aufeinander aufbauen oder vielleicht verschiedene Marktsegmente bedienen, ja, keine Ahnung, kleine Unternehmen und große Unternehmen oder sowas, ne, dann kann man das doch durchaus auf eine Website bringen. Aber auch so wird man vielleicht ein bisschen verwässern, denn wenn du dich jetzt natürlich einerseits auf Solo-Selbstständige, also du hast zwei Zielgruppen, einmal Solo-Selbstständige und einmal mittelständige Unternehmen, dann haben die natürlich ganz unterschiedliche Bedürfnisse. Ne? Mhm. Also jetzt im Fall von Webseiten, da wird es so sein, jemand, der Solo-Selbstständig ist, der möchte viel mit seiner Website selber machen. Der möchte da alles selber ändern können. Der möchte nicht abhängig sein von irgendjemand anders, der es für ihn macht. Der möchte da nicht warten und der möchte da auch nicht irgendwie permanent Kosten verursachen. Also ganz anderes Bedürfnis. Wohingegen jetzt ein Unternehmen, ja, nee, die haben halt das Budget und die haben auch gar nicht die Zeit im Tagesgeschäft, noch nicht die Expertise, das irgendwie alles zu machen. Und deswegen wollen die halt einen Anbieter haben, der das ihnen alles abnimmt. Ja. Und diese zwei unterschiedlichen Bedürfnisse, die wirken sich natürlich, also die wirken sich ganz schnell auch auf sowas aus wie die Über-uns-Seite, ja. Weil ich sage immer so, mach keine Über-uns-Seite, also nenn sie Über-uns-Seite, aber eigentlich der inhaltliche Anspruch an die Über-uns-Seite ist eigentlich eine Für-dich-Seite, ja. Es ist eigentlich kannst du dort nochmal dein USP unterbringen, deine Werte und so weiter und so fort. Also da geht es eigentlich nochmal total darum, deine Zielgruppe zu identifizieren. Und die Zielgruppe identifizierst du natürlich auch immer über die Bedürfnisse. Jetzt haben wir diese zwei verschiedenen Bedürfnisse, dieser zwei verschiedenen Marktsegmente. Und schon wird es auch wieder ein bisschen schwierig, das irgendwie unter einen Hut zu bringen. Ne? Also es gibt jetzt nicht den goldenen Mittelweg. Es gibt jetzt nicht irgendwie die Empfehlung, du musst auf jeden Fall das tun, sondern es ist immer so eine Einzelabwägung in der persönlichen Situation, in der man steckt und letztendlich auch eine Frage des Geschmacks. Ne?
Ja, da hängt ja doch einiges dran an so einer Website. Also nicht nur von der Umsetzung, auch von den Vorüberlegungen. Ja. Wenn ich mich jetzt entscheide, ich möchte die Webseite lieber machen lassen, ja, von einem Webdesigner, von einer Agentur, wie jetzt von deiner Firma, Was brauchst du denn dann? Welche Infos sollte ich dir geben, damit du die Website eben so machen kannst, wie sie sein sollte?
Also ja, am wichtigsten ist natürlich erstmal ein persönliches Gespräch vorab, ne? Wo man sich über deine Situation und dein Business unterhält, ne? Und da ist halt eigentlich ganz, da sollte es nicht darum gehen, irgendwie so, was für ein Webdesign gefällt dir denn? Hast du da irgendwelche Beispiel-Webseiten und wie viel Unterseiten soll denn deine Webseite umfassen und so? Das sind alles so nachgelagerte Fragen, die jetzt nicht wirklich, also erstmal nicht wirklich entscheidend sind, ne? Sondern eigentlich geht es am Anfang erstmal darum, was ist denn deine Positionierung? Was sind die Probleme deiner Zielgruppe? Wie viele Zielgruppen hast du denn überhaupt? Ja, wie viele Lösungen bietest du denn an? Hast du irgendwie Pakete oder ist das eine 1-zu-1-Beratung? Bietest du digitale Produkte an oder hast du irgendeinen Hybrid, irgendwas dazwischen? Ne? Das sind eigentlich wichtige Fragen, die eigentlich zu Beginn geklärt werden müssen. Wenn man da so ein Gespräch führt und es irgendwie eine Stunde oder manchmal sogar 1,5 Stunden geht, erfährt man dann natürlich auch auf der Metaebene, ob man irgendwie auch persönlich miteinander kann. Das ist natürlich bei so einem Webprojekt auch immer wichtig, weil das kann ja auch mal eine Zeit lang dauern und da ist ja ein Prozess, so ein Projekt. Und da muss man natürlich auch gut miteinander können. Also das ist auch so eine wichtige Grundvoraussetzung, genau.
Wie sieht es denn aus jetzt, wenn jetzt Leute hier zuhören und sagen, Mensch, das macht alles total Sinn, was der Felix da erzählt und ich hätte jetzt Lust, meine Website muss in Angriff genommen werden, das mit dem Felix zu machen. Wie können Solo-Unternehmer mit dir zusammenarbeiten? Wie sieht das aus?
Also wir sind jetzt auch gerade mit quasi einer neuen Positionierung gestartet. Die findet sich unter bessere-kunden.de. Und das ist quasi noch in der Pilotphase, wo wir halt Solo-Selbstständigen bei der Erstellung der Website unterstützen. Ja? Das Paket, das eignet sich halt für Leute, die halt ihre Website einerseits als ein Marketing-Instrument nutzen wollen, also um damit halt mit ihrer Zielgruppe ins persönliche Gespräch zu kommen, die aber trotzdem dabei irgendwie eine maximale Kontrolle über die Website haben möchten, ja, um halt Inhalte anzupassen oder zum Beispiel neue Landingpages fürs nächste anstehende Webinar zu erstellen, aber dennoch halt einen professionellen Partner haben wollen an der Seite, wenn es halt dann um die Unterstützung bei der Erstellung der Texte geht oder auch das professionelle Webdesign oder natürlich auch die ganze lästige Programmierung und der Technikfrust, der dahinter steckt. Also da begleiten wir sozusagen, wir unterstützen da halt bei der Konzeption von so einer Webseite. Wir unterstützen quasi, ja, ich würde es mal kurz gesagt, in einer coachenden Form bei der Erstellung der Texte. Weil das ist gut, wenn man das zusammen macht oder die Texte halt von dir kommen. Allerdings Design und Entwicklung, das machen wir dann und was unsere Kunden und Kundinnen dann davon haben, ist halt wirklich eine Website, die sie als Marketinginstrument nutzen können und selbst halt auch die maximale Kontrolle halt über die ganzen Inhalte und die Erstellung neuer Unterseiten haben. Und wir sind halt dann trotzdem wahr, wenn es natürlich irgendwo mal zwickt und zwackt. Genau. Ja, wen es interessiert, der kann halt auf bessere-kunden.de gehen. Und da kann man sich dann ein bisschen umschauen oder auch mal in meinen Podcast reinhören. Der heißt Online-Marketing für Dienstleister. Da rede ich eigentlich hoch und runter darüber, was man alles mit seiner Website machen kann, um quasi mit seinen Zielkunden ins persönliche Gespräch zu kommen. Genau.
Ja, das verlinke ich hier natürlich auch noch alles unter der Episode. Also das heißt, nur noch mal so zum besseren Verständnis, du hast natürlich da ein Team an Leuten, ja, die dann eben auch für die verschiedenen Bereiche, für die verschiedenen Spezialbereiche da dann eben helfen können, ne?
Genau, also wir sind keine Riesenagentur, wir sind eine kleine Agentur, wir sind ein Kernteam von 4 Leuten und darum haben wir noch ein paar freie Mitarbeiter, mit denen wir halt fest zusammenarbeiten und da sind wir ein ganz gutes, eingespieltes Team, denke ich, ja.
Ja, ich meine, das ist ja auch toll, dann hat man eben für jeden Bereich dann, für jeden, der eine macht halt das mit dem Texten, der andere mit dem Design, dann einfach auch seinen Spezialisten an der Hand. Ne?
Genau.
Ja, also Podcast hast du auch schon erwähnt. Wie gesagt, werde ich auch gerne hier verlinken. Gibt es denn eigentlich sonst noch etwas, wenn ich jetzt, was mir jetzt vielleicht helfen könnte? Finde ich irgendwo eine Hilfestellung auf deiner Website, wenn ich jetzt einfach nochmal für mich überprüfen möchte, wie steht es denn überhaupt um meine Website? Braucht die jetzt eine Überarbeitung oder nicht?
Ja, da haben wir eine kleine Hilfestellung. Also wenn man bei uns halt auf die Website geht, da gibt es einen Website-Test, den man quasi selber schnell machen kann. Das ist quasi wie ein Quiz, wo man, dauert 2 Minuten oder so, hat man wirklich schnell gemacht. Und da kriegst du dann einen Anhaltspunkt, quasi eine Punktezahl, wie gut deine Website denn daran ist, dich mit deiner Zielgruppe ins persönliche Gespräch zu bringen. Und am Ende kann man sich dann auch noch ein PDF runterladen, auf dem man halt quasi, also das PDF heißt die Anatomie einer vertriebsoptimierten Webseite.
Und oh, das darin, klingt gut.
Ja, darin findet man dann quasi einen mustergültigen Aufbau einer Startseite, die man, diesen Aufbau, der eignet sich sehr gut für Solo-Selbstständige, die quasi eine Lösung für eine Zielgruppe anbieten.
Ja. Das klingt toll, werde ich natürlich auch hier noch unter die Episode packen.
Gerne.
Ja, Felix, das war echt ein spannendes Gespräch. Ich glaube, ich habe da auch, dem hoffe ich zumindest ein paar Löcher, also ich hoffe im Sinne meiner Zuhörerin, ein paar Löcher in den Bauch gefragt und gute Infos mitgenommen. Ich danke dir ganz herzlich für den tollen Input, den du hier reingegeben hast und deine Zeit heute und dass du hier heute zu Gast warst.
Ich danke dir ebenfalls. Es waren super Fragen, hat mir Spaß gemacht.
Ja, mir auch. Und ja, dann sage ich jetzt erstmal tschüss und ja, ein schönes Wochenende.
Danke, wünsche ich dir auch. Ciao.
Ja, ciao.
Ja, ich hoffe, dass du einiges von diesem Interview mit Felix Brodbeck mitnehmen konntest und dass dir das Zuhören so viel Spaß gemacht hat wie mir das Gespräch. Mir ist aufgefallen hinterher, dass wir ja vielleicht 1-2 Begriffe gebraucht haben und nicht erklärt haben, die jetzt vielleicht nicht jeder kennt. Deswegen wollte ich das jetzt gerne noch nachschieben. Und zwar sprechen wir an einer Stelle unseres Gesprächs von einem Slider. Also, falls du nicht weißt, was das ist, hier kurz die Erklärung. Ein Slider, das ist etwas, man sieht es hin und wieder ganz oben auf Websites. Das ist was, wo dann ständig Bilder wechseln. Also, wo dann immer wieder ein neues Bild eingespielt wird. Eine sogenannte Slideshow. Und deswegen heißt das Ding auch Slider. Ja, wahrscheinlich wurde das auch aus dem Zusammenhang klar. Das ist auf jeden Fall, dass sich dann da immer was bewegt und ja, Bilder wechseln. Dann hatte Felix noch gesagt an einer Stelle, dass es natürlich auch wichtig ist, dass eine Website responsive ist. Das heißt einfach nur, dass sie mobil optimiert sein soll, dass sie also für die Nutzung auf Smartphones, auf Tablets optimiert sein soll, dass da eben auch alles lesbar ist. Das ist einfach damit gemeint. Und das wollte ich jetzt einfach gerne noch so als Glossar ans Ende hängen. Also sorry, wir hätten das in dem Moment erklären müssen, aber wie das so ist, denn wenn man im Gespräch ist und man weiß, man versteht sich untereinander, dann denkt man da vielleicht nicht dran, dass das nicht für alle so selbstverständlich ist. Insofern sieh mir das bitte nach, dass ich das jetzt erst nachschiebe. Ansonsten, wenn dir der Podcast gefallen hat oder wenn dir mein Podcast generell gefällt, würde ich mich natürlich total freuen, wenn du ihm weiterempfiehlst, ja, in deinen sozialen Netzwerken, damit einfach noch mehr Leute davon hören. Und natürlich freue ich mich auch total, wenn du mir eine positive Bewertung hinterlässt auf Apple, wenn du da unterwegs bist, auf Soundcloud, falls du da registriert bist, oder von mir aus auch gerne auf Google My Business. Ja. Die Links dazu findest du hier in den Shownotes. Für heute bedanke ich mich jetzt erstmal, dass du zugehört hast und sage tschüss. Bis zum nächsten Mal.